Radio 1. Hörbar Rust.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Hörbar. Ich weiß nicht, ob Sie es erkannt haben. Ich weiß nicht, ob Sie dran geblieben wären, wenn ich gesagt hätte, so, ist ein Hallo, Hörbar mit Phil Collins, machen wir mal auf heute. Hand in Hand heißt der Song und Hand in Hand werde ich durch die nächsten 2 Stunden hoffentlich mit meinem geschätzten Gast gehen. Und das ist mein Gast.
Hörbar Rust. Heute mit Sascha Arango, 54, vielfach ausgezeichneter Drehbuch- und jetzt auch Romanautor. Sascha kommt in Berlin als Sohn eines Kolumbianers und einer Deutschen zur Welt. Früh beginnt er mit dem Schreiben und irgendwann reicht ein Freund von ihm heimlich eine seiner Arbeiten ein. Sascha erhält das Kulturstipendium des Berliner Senats und die Dinge nehmen ihren Lauf. Er schreibt Hörspiele und Theaterstücke und 1995 bekommt er seinen ersten Grimme-Preis für Der letzte Kosmonaut. Seither gilt Arango als sogenannte erste Adresse, wenn gute Geschichten verfilmt werden sollen. Hochgelobt sind beispielsweise seine Kieler Borowski-Tatorte mit Axel Milberg. Nun hat er seinen ersten Roman geschrieben und wir freuen uns sehr auf Sascha Arango, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Sascha, letzte Woche lief ja ein Borowski-Tatort aus Kiel, aber der war nicht von dir.
Nee, das war der Borowski und das Meer.
War nicht von mir. Und ist das so Konkurrenzbeobachtung, die du dann vornimmst? Guckst du den an und überlegst
du? Ich wollte mir angucken, aber ich hatte die Zeitumstellung vergessen. Und so schaltete ich pünktlich um 8:45 den Fernseher ein und es war fast alles gelaufen. Und da waren schon, kamen so ein paar SMS und ein paar Nachrichten und dann habe ich mir den Rest auf, wie heißt es, auf der Mediathek angeschaut.
Und den Rest, auch den Anfang, bist du sozusagen auch zurückgegangen, um dir die Geschichte von vorne anzugucken?
Ich habe mir den Anfang angeschaut. Ich wusste im Vorfeld sozusagen schon einiges über den Film. Ich hatte den Autor Christian gerade in seinem unglaublich schönen Haus in Bayern besucht, wo wir gesprochen haben. Und ich war wirklich neugierig, wie es sein würde.
Ihr Drehbuchautoren, ihr lebt ja in unglaublich schönen Häusern.
Ja, das alle. Wir leben alle unglaublich schönen Häusern.
Naja, das Haus von Christian in Bayern kenne ich nicht und auch deins kenne ich nicht, aber ich weiß, dass du in Brandenburg sehr schön wohnst. Du hast es mir auch gerade gesagt, denn heute Morgen bist du um 5 aufgestanden und bist über neblige Wiesen gegangen. Hast deinem Hund zugesehen, wie er sein Geschäft verrichtete und heißen Kaffee getrunken und bist dann zurück in dein riesengroßes Haus. Hast vielleicht noch den Kamin angemacht?
Nö, den Kamin, also ich habe keinen Kamin, ich habe einen Ofen, einen Steingutofen in der Küche. Und mein Hund hat auch sein Geschäft bedauerlicherweise nicht verrichtet, egal wie lange ich gewartet habe. Wir sind dann wieder zurück ins Haus, ich habe die Kaffeetasse weggelegt, ich habe die Zeitung auch nicht gelesen, sondern wir sind dann nochmal aufs Fahrrad und los, weil ich weiß, er braucht genau das. Er muss mich auf dem Fahrrad sehen, dann kann er.
Zurück zur Konkurrenz. Also natürlich, so wie du jetzt über Christian redest, den Christian, seid ihr vielleicht sogar befreundet und man würde jetzt ja auch nicht... Du bist ja auch kein Nestbeschmutzer, man würde den jetzt nicht bashen oder so. Gibt es Ideen, für die du deine Kollegen schon oft beneidet hast? War zum Beispiel letzten Sonntag eine Idee dabei, wo du dir denkst, guter Platt, sehr guter Platt.
Also die Borowski-Idee selber, also die Figur Borowski, die hat ja ein anderer erfunden. Und das war schon eine gute Idee, auch die Besetzung hat sozusagen ein anderer bestimmt. Was du sagst von Konkurrenz unter Autoren ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt. Ich habe es nicht erlebt. Ich empfinde es nicht. Die wenigen, die ich kenne nicht so viele, da freut man sich füreinander. Man gratuliert sich, weil die Zeiten sind nicht immer leicht. Und wenn jetzt wie Christian gerade sozusagen doch so ein bisschen gebasht wird in den Medien für den Tatort, dann rufe ich ihn an und sage ihm hey und so weiter und das nimmt's nicht so und so weiter. Und wenn ich dann bitte, ruf mich an und tröste mich. Also Konkurrenz habe ich so nicht erlebt.
Aber du hast ja auch schon ganz schön auf den Kopf gekriegt für einen, der auch von anderen Seiten sehr, sehr gelobt wurde. Der kalte Tod war das, glaube ich. War das nicht? Ne? Da hast du, ich glaube, die Frankfurter...
Das war mein erster Tatort.
Die Frankfurter Rundschau hat auf dich eingeschlagen. Alle anderen haben dich so frenetisch gefeiert. Konntest du das? Es ist ja oft so, dass auch Schauspieler sagen, 100 tolle Kritiken und eine. Und dann ist sie auch noch gut geschrieben. Also von jemandem, der sich Gedanken gemacht hat. Und die trifft dann... So wahnsinnig. Also ich habe sie selbst gar nicht gelesen, aber wie ging es dir damit?
Ich weiß nicht, woran das liegt, das ist medizinisch bei mir. Ich vergesse die meisten sehr unangenehmen Dinge im Leben. Also, wie gesagt, selbst wie auch mein Bruder erinnert mich gelegentlich an Dinge, die ich vergessen hatte, weil sie nicht schön waren. Und ich weiß, dass es mal eine Kritik gab in der Rundschau, die muss exzellent geschrieben sein und muss richtig ein Verriss gewesen sein. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, was drin stand, habe ich aber nicht so ernst genommen, denn es war mein erster Tatort. Mhm. Und ich habe gesagt, ey, die Welt, ihr könnt mich alle mal, also ich war so stolz und so glücklich, dass ich den schreiben durfte und zwar so, wie ich wollte. Insofern wusste ich, naja, das war mein erstes, habe ich vielleicht ein bisschen verhauen, aber... Also das war nicht so schlimm.
Wie interessant, mit einem Menschen zu sprechen, der sagt, dass er die schlimmen Dinge im Leben vergisst. Das ist ja eigentlich, dachte ich jetzt, dass ein Drehbuchautor überhaupt ein guter Autor und auch dein Buch zeigt ja Figuren, die durch Höhen und Tiefen gehen und durch Schmerz und so weiter. Das sollte man ja im Idealfall, sollte man ja selbst ein bisschen was davon erlebt haben oder zumindest so die Sinuskurve hoch und runter gerutscht sein, um auch zu wissen, welches Leid und welchen Schmerz man seinen Figuren dazufügt. Wo kramst du das dann her, wenn du das Schlimme vergisst?
Ich vergesse nicht alles Schlimme. Und natürlich nicht alle Demütigungen und oder die Sachen, die uns vielleicht, ich erinnere mich sehr gut an Dinge, die mir in der Kindheit passiert sind, in der Schule zum Beispiel. Aber immer wieder sprechen mich Freunde, Bekannte oder Familie auf etwas an, etwas sehr Unangenehmes, etwas Schlimmes. Und ich bin total ratlos. Zum Beispiel die Mutter meines Kindes, ja, mein Sohn Timo. Der verschwand mal, als er 6 war und kam am Nachmittag nicht wieder. Die Mutter rief die Polizei. Ich muss durch die Stadt gefahren sein und muss in Tränen aufgelöst angekommen sein. Die Polizei war im Haus. Ich wusste nicht mehr jetzt. Sie hat mich... Du weißt es nicht mehr? Timo, dann plötzlich ging die Tür auf und Timo kam nach Hause. Der war halt irgendwie bei Freunden gewesen. Ich habe den gesamten Vorfall vergessen und sie war auch entgeistert. Ich wusste es nicht mehr. Sie beschrieb mir, wie ich in Tränen aufgelöst dastand. Und ich weiß es nicht mehr.
Interessant. Im Grunde wärst du ja selbst der interessanteste Protagonist für dein nächstes oder übernächstes Buch. Denn eigentlich, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat und akzeptiert hat, dass du solche schwarzen Löcher hast in deiner Erinnerung, kann man dir auch bestimmte Dinge einfach gar nicht zum Vorwurf machen.
Ja, das ist gefährlich. Du hast natürlich völlig recht. Du hast völlig recht, man kann mir dann bestimmte Dinge nicht zum Vorwurf machen. Ich vermute mal, dass ich habe so eine Tendenz, Dinge zu vergessen. Wenn ich sie allerdings mit Absicht begangen hätte oder gemacht hätte, würde ich das wahrscheinlich nicht vergessen. Mhm. Aber wer macht schon böse Dinge mit Absicht?
Naja, ein paar Figuren in deinen vielen Drehbüchern. Und das ist ja auch gut so, denn sonst wäre es... Sonst wäre es ja langweilig, wenn den Leuten immer nur aus Versehen Dachziegel aus der Hand fiele.
Das stimmt.
Und damit würden sie, blöderweise.
Das stimmt.
Also so. Jetzt kommen wir mal zu deiner ersten Musik, La Puerta. Laura Fiji. Die hat so eine sanfte, schöne Stimme.
Ja.
Welcher Zeit in deinem Leben ist dieser Song zuzuordnen?
Oh, das ist schon spät. Also ich würde sagen, deshalb bin ich schon über 40 oder so. Ich habe nach meiner Zeit in Kolumbien, die ich da gelebt habe, so zwischen 20 und 30 so, habe ich sehr viel diese Musik gehört und ihr Wesen begriffen, den Bolero. Und La Puerta ist so ein Lied, wenn man den Text versteht, das geht wie in den vielen dieser lateinischen Lieder um Verrat, Enttäuschung, Rache. Und dieses Lied ist also, sie singt davon, dass du die große Enttäuschung meines Lebens, die Liebe meines Lebens, bist durch diese Tür gegangen und hast alles hinter sich gelassen und die ganze Hoffnung in meinem Herzen ist verbrannt. Also das ist etwas, was mich sehr anrührt, was ich auch verstehe und eine sehr große Romantik ist in diesen Liedern.
Verstehst du Rache eher als Vergebung? Ist Rache gesünder?
Also wenn ich ehrlich sein soll, hat Rache etwas tief Befriedigendes.
La Puerta, Laura Fiji. Und ohne, dass ich ihn darum gebeten habe, hat mein Gast Sascha Arango, der heute hier ist, sofort angefangen, ganz ernsthaft Zeile für Zeile zu übersetzen, um dann auch eigentlich völlig unmotiviert von mir, mich in einen Plural zu setzen und zu sagen, ihr Europäer, ihr wisst überhaupt gar nicht, was für eine Tiefe und was für ein Schmerz in diesen Songs ist. Und ich habe immer nur sagen können...
Entschuldigung.
Ja, sag das doch ruhig mal, dann, also wenn schon Plural, dann beschimpft doch alle Hörer gleich.
Nein, ich will doch überhaupt keinen beschimpfen. Mir ist nur aufgefallen, dass viele überhaupt keine Ahnung haben, welche poetische Kraft, welche Lebensweisheit in diesen Songs sind. Die sind so tief. Oft, nicht immer, aber oft. Und sie erzählen eben sehr viel von Melancholie, Enttäuschung, Verzweiflung und dieses Motiv Liebe ist immer verbunden mit Schmerz und Enttäuschung.
Und das glaubst du, ist nur in Kolumbien so, ja?
Das ist nur in Kolumbien so, das ist nirgendwo anders so. Hier ist das Leben und die Liebe nur, also Glück, nicht? Genugtuung und Frieden.
Wenn Liebe und Schmerz zu trennen wären, dann gäbe es wahrscheinlich genau so viele Songs, dass sie auf ein Doppelalbum passen.
Mhm.
Ach, ist doch eigentlich
Satz.
Immer. Oh. Dann muss ich, was habe ich gesagt? Ich werde es mir kurz notieren. So, wir gehen jetzt mal durch dein Leben, Hand in Hand, Hand in Hand. Du bist in Berlin zur Welt gekommen,
Im
Dezember 1959.
Mhm.
Dein Vater, Kolumbianer, deine Mutter eine Deutsche.
Ja.
Dann gibt es noch deinen Bruder Tonio.
Ja.
Hallo Tonio,
Hallo,
der
Tonio.
Hier gegrüßt wird, ein hervorragender Schauspieler, der vor 100 Jahren auch schon mal hier in der Sendung war, lang ist's her. Und ihr seid in Wilmersdorf im Günzel. Kiez groß geworden.
Genau, das war damals eine, da gab es eine Zeit noch, als die Neubauten und die Ruinen sich sozusagen abwechselten und wir da gespielt haben. Es war irgendwie eine sehr schöne, friedliche Zeit. Also so habe ich die Erinnerung. Sehr schöne Zeit.
Wie ruinig war das denn noch?
Ja, na, alle drei Häuser eine Ruine. Beziehungsweise ein abgetragenes Grundstück, was überwuchert war. Grün mit Bergen und jedem Material, was man brauchte, um sich was zu bauen. Es war Abenteuer pur.
Ihr seid ja 4 Jahre, glaube ich, auseinander. Drei Jahre. Das kann für Kinder blöd sein, weil sich der Ältere, in dem Fall du, schon viel reifer fühlt. Oder habt ihr viel zusammengespielt, ihr Jungs?
Ich glaube, wir haben eine Zeit lang ziemlich viel zusammengespielt. In der Tat fühlte ich mich dann ein bisschen reifer als er. Er hatte natürlich so ein kleines Handicap. Und immer wenn ich verkloppt wurde, rannte er los und holte Hilfe. Und das habe ich ihm natürlich nicht vergessen.
Das ist sehr edel.
Das Fundament unserer doch sehr, sehr engen brüderlichen Liebe, die wir noch haben.
Dein Vater, das weiß ich aus der Sendung mit Tonio noch, ich habe diese ganz alten Aufzeichnungen noch, die ich mir gemacht habe, liebte Halstücher.
Ja, das stimmt.
Also kann ich ihn mir so vorstellen, wie muss ich ihn mir vorstellen? Wie so einen hübschen, feinen Herrn? Oder gab es noch andere Sachen, auf die er Wert legte, Hüte, keine Ahnung, dass die Schuhe immer geputzt waren, sowas?
Ja, natürlich, er trug gelegentlich eine Schiebermütze und so weiter, aber er war ein wirklich feiner Herr mit einer Erscheinung, das heißt, wo er auftauchte, hinterließ er sofort einen Eindruck. Er war unübersehbar, er war nicht besonders groß, er trug einen Schnurrbart, eine Brille, er sah so ein kleines bisschen aus wie so eine Mischung aus Einstein und einem Gastarbeiter. Er hatte sehr helle Haut für sein Ursprungsland und war eine Erscheinung, die niemand vergaß. Und heute noch sprechen mich Leute auf meinen Vater immer wieder.
Ach wirklich? Ja. Der tatsächlich als Gastarbeiter in den 50er Jahren, Mitte der 50er Jahre nach Berlin kam.
Er hatte ein Stipendium, er hatte das Humboldt-Stipendium.
Ach.
Ja, immerhin. Für einen Jungen aus der Kaffeeregion, der sehr spät lesen und schreiben gelernt hat, kam er mit einem Humboldt-Stipendium nach Deutschland, nach Heidelberg und hat da erstmal Philosophie studiert. Und hier ist er mit einem Pontiac oder so vorgefahren
wow.
In dieser Zeit
okay.
Und hat meine Mutter überzeugt.
Wo habe ich das denn mit dem Gastarbeiter her?
Was habe ich gerade gesagt?
Nee, ich hatte schon, ja gut, ja, das, ja stimmt, daher Gott sei Dank, weil es ist ja schon was despektierlich gewesen.
Nö, das ist nicht.
Er mochte trockenes Hühnerfleisch. Das weiß ich auch noch aus der alten Sendung.
Ja, weil er nicht wusste, wie man dazu eine Soße anrichten würde, denn also Ernährung spielte in unserem Haushalt eine sehr untergeordnete Rolle.
Aber ihr müsst ja über die Runden gekommen sein.
Satt werden war die Sache, also satt werden ist alles. Wir haben wirklich, in unserer Familie ging es um alle möglichen Dinge. Also es war hochgradig, war sehr anspruchsvoll in allen kulturellen Dingen, aber im Essen waren wir Barbaren.
Ich verstehe, das hat sich ja wohl heute, wie ist es heute? Du, wie lebst du? Hast du das übernommen?
Ich versuche mich sozusagen, also ich kann selber nicht kochen und so weiter. Ich bin nie ein Feinschmecker.
Aber da, wo du wohnst, in einem kleinen Brandenburger Dorf, sag mal, nicht Tramitz, sag mal, wie das,
Tremsdorf.
Da wird es ja so viele Lieferdienste nicht geben, ne?
Das ist wahr. Da stellen alle ihre Gemüse und Früchte und so weiter auf die Straße, auf den Stuhl, die Eier und so weiter. Es gibt immer das Frischeste vom Bauern nebenan.
Aber dann nicht einfach nehmen, das musst du dann auch bezahlen.
Das bezahlst du. Du legst dann meistens ein 2-Euro-Stück in ein Glas.
Mhm. Mhm. Das funktioniert dann noch schön.
Ja, natürlich.
Da ist die Welt noch in Ordnung.
Das ist insofern wirklich in Ordnung. Das kann nicht heißen, dass die kochen nicht Italienisch oder Französisch. Da wird Brandenburgisch gegessen. Aber das Gemüse und das Obst ist frisch. Das ist fantastisch.
Was mich sehr freut, ist, dass du Johnny Guitar Watson mitgebracht hast, den ich auch sehr liebe.
Ja.
Ain't that a bitch?
Ain't that a bitch.
Warum der Song? Wofür steht der?
Naja, ich glaube, der steht, also A, finde ich diesen Rhythmus, der Funk ist etwas, was mich absolut also fasziniert. Das habe ich übrigens von meinem Bruder gelernt, Johnny Guitar Watson, so wie er mich sowieso in die gesamte zeitgenössische Musik immer eingeführt hat, denn da weiß ich, wusste ich immer relativ wenig. Und da ist sozusagen so ein Laidback-Protest und so eine Lässigkeit und so ein Rhythmus und eben, da ist, und die amerikanische Philosophie ist da irgendwie drin, also ich habe das immer großartig gefunden.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Autor und Drehbuchautor Sascha Arango und ich habe ihn Tosca mitgebracht, Brian Emily. Tosca waren das, Brian Emily. Zu Gast ist heute Sascha Arango. Er ist derjenige, der uns glücklich macht und schon machte in der Vergangenheit mit vielen guten Drehbüchern für verschiedenste Filme, Kinderfilme, aber auch viele Tatorte und auch andere Filme. Mit welchen möchtest du dich rühmen? Welche findest du, sind dir besonders gelungen, geglückt?
Boah, du bringst mich in Verlegenheit. Aber ich glaube, also der letzte, der wirklich unheimlich gut geglückt ist, weil er in der Umsetzung so ganz und gar auf der also noch das übertraf, was ich mir selber vorgestellt habe, war Alaska Johansson. Das ist ein Film, den der Achim von Borries gemacht hat mit seinem gottbegnadeten Kameramann und vielen, vielen guten Schauspielern. Und das ist so ein Film, wo ich da gesessen habe und alle rote Augen kriegte.
Wenn man so damit beschäftigt ist, Figuren zu erfinden und ihnen ein Leben zuzuweisen, also eigentlich so ein bisschen Gott zu spielen, ist man dann phasenweise mehr an diesen halblebendigen Wesen interessiert als an den Menschen um einen herum?
Also in der Tat bist du manchmal wirklich in dieser Welt und hast Schwierigkeiten, da herauszukommen. Das ist so. Man lebt dann in zwei Welten miteinander. Also das Gefühl, Gott zu sein, habe ich natürlich nie. Ich habe immer so dieses Gefühl, ich bin der gehetzte Läufer zu Marathon. Ich bin der Bote. Ich muss doch nur aufschreiben, was da sozusagen entsteht. Also ich glaube, der Autor erlebt sich sehr häufig als Skriptor, als Mitschreiber, wenn es richtig gut geht. Und er ist sozusagen der Erfüller seiner eigenen Intuition. Gott
nein,
hat damit gar
Gott,
nichts zu
nein,
tun.
Natürlich nicht. Das war jetzt eine sehr vermessene Sache, eher spielerisch gemeint. Aber es ist ja schon so, dass du ein Schöpfer bist. Du schaffst Geschöpfe. So. Und es kann ihnen theoretisch alles passieren.
Das ist richtig. Das ist sozusagen, wie du richtig sagst, ich schaffe Geschöpfe, aber das ist nicht, was ich empfinde in dem Moment. Ich bin der lauscht und aufschreibt, was kommt. Ich bin der Schreiber.
Also du gehorchst also, deinen Fingern oder was ist das?
Nee, der Intuition, der Idee. Also du sitzt da, heute Morgen habe ich eine Szene geschrieben, die auf einem Treppenhaus spielt und ich versuche diese Figuren sprechen zu lassen und irgendwann fangen sie an, mir zu verraten, was sie sagen. Es ist wirklich so, ohne irgendwas.
Ach, toll.
Ich fühle mich nicht als Schöpfer, sondern als Mitschreiber.
Wunderbar. Und dann kann es dir also passieren in so einer sehr, sehr kreativen Phase, dass man auch wirklich sagt, oder dass du gar nicht ans Telefon gehst und keinen Bock hast, weil du gerade in so einem Flow bist. So stellt man sich das ja vor bei Drehbuchschreibern oder Autoren überhaupt, ja?
Manchmal ist das so, aber eigentlich bin ich immer total dankbar, wenn mich einer aus meiner Sache herausreißt. Also ich gehe häufig ans Telefon, weil ich das mag.
Nochmal zurück zu deiner Kindheit und Jugend. Was ich noch gefunden habe in den alten Aufzeichnungen bei Tonio war, dass ihr eine Musiktruhe gehabt habt im Wohnzimmer.
Ja, ja.
Durftet ihr da ran oder musstet ihr vorher fragen? Wie ist das gelaufen?
Nein, wir mussten nicht fragen. Wir durften da ran, ja.
Und Fernsehen? Habt ihr viel Fernsehen gucken dürfen?
Ja, von wegen. Wir dürfen bei Nachbarn, es wurde natürlich kein Fernseher angeschafft. Der wurde erst sehr, sehr spät, ich glaube, nach der Einführung des Farbfernsehens eingeführt. Aber wir haben ganz lange haben wir als parasitäre Lebensformen bei anderen Kindern und Familien gesessen und haben dort Fernsehen gesehen.
Was gab es denn für Helden für dich?
Also ich glaube so ich habe bei Daktari natürlich angefangen, Daktari.
Paula, die Tochter, fandst du die nicht super?
Ja, oh Gott, oh mein Gott, das hat mein Leben verändert, Paula, diese schlanke, blonde, wunderbare Frau. Ja, also das war Paula, das ist richtig, Daktari, dann gab es eine Reihe, das war alles verboten, das durften wir nicht sehen, aber wir haben das natürlich gesehen, Time Tunnel. B-Picture ist vielleicht wirklich noch zu übertrieben, aber das war so zwei Wissenschaftler, amerikanische Wissenschaftler, die in die Vergangenheit reisen. Das hat mich völlig fasziniert. Dann muss ich ehrlich auch sagen, natürlich immer wieder die Augsburger Puppenkiste. Mhm. Das dürfen wir. Das war sozusagen gutes Fernsehen. Wir haben auch viel Ostfernsehen geguckt, Professor Flimmerich und so.
Okay. Und du hast, glaube ich, sehr früh schon mit dem Schreiben begonnen. Ist das richtig?
Ja. Ich habe schon ganz früh damit angefangen, als ich merkte, hey, so ein Satz ist ein Satz, da kann man so eine richtige Geschichte draus machen. Man macht noch einen Satz und noch einen Satz und dann kriegt man dafür eine gute Note in der Schule. Und das waren die einzigen guten Noten, die ich je bekommen habe.
Aha. Also und so Laberfächer, so Sozialkunde und Gemeinschaftskunde und so ein Kram?
Hatten wir, glaube ich, nicht so. Wir hatten Erdkunde. Wir hatten keine so eine Sozialkunde.
Na, Erdkunde kann ist mich ja nicht noch dran was anderes.
Ja, also da hat man auch für Geschichte gemacht. Erdkunde und Geschichte. Mhm. Da haben wir über Politik auch gesprochen, aber sonst hatten wir noch nicht so viele Laberfächer.
Und war das Schreiben dein erklärtes Ziel? Also wusstest du möchtest mal Schriftsteller werden?
Nein, also natürlich wollte ich das, aber ich hielt, also Schriftstellerei, Fernsehen, Film, all das hielt ich für die Arbeit von Überwesen, zu denen ich nicht. Nein, ich war immer, hatte eine unheimlich schlechte Rechtschreibung, kriegte auch immer eine 4, weil ich halt so wenig von Rechtschreibung verstand und gar nichts von Zeichensetzung. Trotzdem machte mir das viel Spaß und es war ein Erfolgserlebnis, dass meine Aufsätze häufig vor der Klasse verlesen wurden.
Und dann trotzdem eine 4?
Nur ich konnte die lesen.
Ach so.
Weil sie so schlecht geschrieben war, so voller Fehler.
Aber du hast sie dann so, also durftest du sie erzählen, so vortragen in dem Sinne?
Ich durfte die vortragen, ich durfte sie lesen. Das waren meine ersten Autorenlesungen und die führten also oft zu wirklich frenetischen Ausbrüchen, weil es natürlich auch hoffentlich, also manchmal auch ganz witzig war.
Dein Bruder Tonio hat dich mal als richtigen Latino beschrieben. Würdest du dich dieser Aussage anschließen?
Halb. Also wenn ich dorthin gehe wieder, dann kommt das in mir sehr stark durch. Auch also dieses ganze andere, das Temperament der Sprache und alles. Aber eigentlich muss ich sagen, so richtig drin, wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich der Preuße.
Was kommt denn dann durch, wenn du da bist? Was meinst du damit?
Eine große Aufwallung von zärtlichen Gefühlen für diese Sprache, für diese Irrationalität, für diese Leidenschaft und für dieses Ungeregelte, dieses maßlose, ungeregelte, elementare Leben da drüben.
Und da kannst du dann umswitchen? Das geht dann,
oh ja.
Der Preuße also, kann dann umswitchen?
Ich bin der geborene Fahrer, um mit meinem Auto in Sizilien oder Marseille in den Kreisverkehr zu fahren, denn ich kann sofort das, also ich verstehe, was hier los ist und ich mische mich ein, es geht hier um Leben und Sterben und das ist wundervoll. Also, ich bin sofort dabei, ich kann mich total gut anpassen.
Es heißt ja, dass in Kreiseln, im Kreisverkehr weniger Unfälle passieren als an beampelten Kreuzungen.
Genau, denn hier geht es ums nackte Überleben und das schärft die Instinkte und das Urteilsvermögen und die Leute gucken plötzlich nach hinten und der Deutsche, der sozusagen glaubt, der hat recht, der ist ja im Auto allein. Er hat das Gefühl, er ist vollkommen allein. Aber im Kreisverkehr bist du nicht mehr allein. Da ist rechts und links neben dir einer. So ist es im Leben auch. Und wenn du durch diese Tür von El Dorado Bogotá Flughafen gehst, wo drauf steht, sie betreten nun die elementare Welt der Wirklichkeit, dann merkst du sofort, was es bedeutet, um 18 Uhr auf der falschen Straßenseite zu laufen.
Heißt das eigentlich beampelt?
Beampelt?
Wahrscheinlich nicht.
Ich muss dazu was sagen, zu den Ampeln von Bogotá, die es auch gibt, ein paar gibt es dort. Nachts fuhr ich mit meiner Schwester durch Bogotá und die fuhr so mit 120 Sachen diese Avenida Caracas runter und bei Rot durch, weil sie sagte, ich bin noch nicht wahnsinnig, wenn wir hier halten, werden wir umgebracht. Nur bei Grün trat sie kreischend auf die Bremse, weil dann die Roten von rechts und links kamen, die bei Rot nicht hielten.
Verstehe.
Es war wirklich
einfach,
so.
Aha.
Die hielt bei Grün, damit die anderen fahren können, aber man hielt nie wirklich.
Nur für die Rot-Grün-Blinden, das ist ein scheiß Land.
Absolut.
Da geht gar nichts.
Absolut.
Yves Montand hast du mitgebracht, Grand Seigneur, diesen wahnsinnig eleganten Mann.
Ja.
Diesen tollen Typen.
Ein wahres Vorbild.
Quand tu dors près de moi.
Ja, Brahms.
Wie Brahms, ein bisschen mehr muss ich
das
dazu noch
wissen.
Schön,
das ist die große Sinfonie, ich glaube es ist die dritte von Brahms, jene überwältigende Sinfonie, die mich mein Leben lang begleitet hat und da ist es der zweite Satz, der langsame Satz und als ich das zum ersten Mal hörte, da darf der das? Das ist doch Brahms, das ist doch...
Ah, verstehe. Du hast diese Cover-Version gehört und hast gedacht, das...
Ich kannte nur die Sinfonie und dann hörte ich eines Tages dieses Lied. Ich wusste noch nicht, was es bedeutet. Dann habe ich meinen Vater gefragt, was soll das heißen? Die schläft jetzt nah bei ihm. Was soll das bedeuten? Warum?
Und was hat dein Vater geantwortet? Ja,
das verstehst du noch nicht. Hör mal und hör mal Brahms weiter und so weiter. Wir kommen später dazu.
Hat er euch aufgeklärt? Er ist ja ein Mann gewesen, der durchaus auch viel mit auch Frauen gut gefunden hat.
Ja, mein Vater liebte die Frauen, das ist in der Tat so, aber aufgeklärt hat er uns auf keinen Fall. Er aufgeklärt hat er uns nur in so anderen Dingen, so lass alle Hoffnung fahren und so, das Leben ist sinnlos. Lies mal Camus.
Oder
lies mal
zum Beispiel, die Schönheit geht vor Wahrheit.
Das ist der alte Streit zwischen meinem Vater und mir.
Denn du bist anderer Meinung?
Ich war anderer Meinung. Inzwischen habe ich längst begriffen, dass er recht hat.
Du alter Zyniker. Yves Montand, Quand tu dors près de moi, mitgebracht von Sascha Arango, dem Autor. Über dein Buch sprechen wir in der zweiten Stunde, wenn es dir recht ist.
Okay.
Das ist übrigens nicht Bedingung gewesen. Ich formuliere es jetzt gerade so, als wäre das so, aber ich habe es gelesen und ich bin sehr begeistert. Und es freut mich immer, wenn ich hier einen Gast sitzen habe, hinter dessen Produkt ich so stehe. Weil das ist nicht immer so. Manchmal gibt es tolle Sachen, manchmal gibt es... Ja, und manchmal gibt es Sachen, wo man denkt, wie formuliere ich es denn jetzt am besten, ohne den Gast in irgendeiner Weise zu brüskieren. Ja. Und dann versuche ich selbst möglichst wenig Worte zu wählen. Merkt man gar nicht, rede, ne? Denn eigentlich geht es ja hier um dein Leben. So, wann bist du ausgezogen? Wie alt warst du?
15,5.
Ach.
Ja, ich bin so kurzzeitig vorher schon mal ausgezogen, da war ich 12. Das war aber dann doch zu früh, um allein zu leben. Aber ich bin dann mit 15,5, hat mein Vater mich an der Hand genommen, sind wir zwei Straßen weiter und da war eine Einzimmerwohnung, die war am vierten Stock und kostete 36 Mark und hatte eine eigene Toilette, was ich sehr gut fand. Und eine Dusche, eine ausgebaute Speisekammer, in der ein gigantischer Pilz wuchs, der später sozusagen den Hauptmietvertrag übernommen hat.
Oh mein Gott.
Und da habe ich dann gelebt, als ich kurz bevor ich 16 Jahre war. Also wurde, habe ich dort, das war eine herrliche Zeit. Ich habe da, seitdem habe ich allein gelebt.
Oh, okay. Also war es zu viel Testosteron zu Hause?
Sagen wir mal so, meine Kindheit und die meines Bruders endete abrupt mit der Trennung unserer Eltern und wir hatten wirkliche Anpassungsschwierigkeiten, weil wir uns nicht erklären konnten, wieso die Dinge, die so schön waren, plötzlich nicht mehr so schön waren und warum alles so anders war.
Gut. Und dein Bruder war jünger, ist also zu Hause geblieben?
Ja. Ja, er war jünger, er blieb zu Hause. Er hat im Gegensatz zu mir sozusagen, das macht er heute noch, versucht zu heilen und zu verbinden. Mhm. Ich persönlich suche das Weite und hülle mich in Wolkendunst und gorle.
Und verschwindest du lieber als zu kämpfen?
Ja. Ja, ich glaube, Verschwinden ist ein Kampf, ist ein großer Kampf, den man führt, der Kampf und eine Kunst des Verschwindens. Kämpfen sollte man wirklich nur in sehr, sehr ausgesuchten Fällen.
Woran erkennt man diese Fälle?
Meistens eben nicht und ich glaube, meistens macht man Riesenfehler und kämpft und so. Also ich glaube, Kämpfen ist so eine Sache. Wenn man für seine eigenen Belange kämpft, muss man aufpassen, dass man, nachdem man diese Schlacht gewonnen hat, auch noch die Belange hat, für die man gekämpft hat. Also für mich persönlich war das immer eine Schwierigkeit. Also kämpfen, ja, das Überleben, die Existenz als solche ist ein Kampf, aber um jetzt mit meinem Vater zu kämpfen, meiner Mutter, meinen Freunden, meiner Familie oder meinem Nachbarn, ist mir die Zeit zu schade. Also heute kämpfe ich nicht mehr, auf keinen Fall. Gerade bei Nachbarschaft, und ich lebe ja in einem kleinen Dorf, würde ich heute sozusagen immer das, selbst wenn ich fühle, ich wäre im Recht, würde ich das nicht durchsetzen wollen.
Gut, aber dann gibt es jetzt auch noch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt den Kompromiss und es gibt die Leugnung oder das Ignorieren. Du bleibst bei deinem Standpunkt und setzt dich nicht weiter auseinander. Wie ist es denn mit Kompromissen?
Welches Gebiet? Denn Kompromisse, ja, stimmt, zum Beispiel in meiner Arbeit sind mir überhaupt fremd. Also das mag ich gar nicht so sehr. Dann gebe ich lieber nach, als Kompromisse zu machen oder ich setze mich durch. Da bin ich dann schon eher kämpferisch und rechthaberisch. Es ist ja aber ein Scheinkampf. Ne? Aber bei Ideen, die muss man durchsetzen. Da muss man kämpfen für.
So, dann kam es zu einem Essen mit deinem Bruder, der heute sehr oft... Nochmal hallo, Antonio. Ihr wart in einem Restaurant und er hat dir eine Geschichte erzählt oder einen Plot, wie auch immer. Das kannst
ganz
du
genau.
Jetzt besser, das musst du jetzt erzählen. Ich war
ja,
nicht
aber
dabei.
Du bringst es wieder auf den Punkt. Es war in der Tat, dieses Restaurant war La Estancia, also ich kann das so sagen, weil ich glaube, es existiert nicht mehr, an der Bundesallee. Und wir saßen da, wo wir öfter saßen, um irgendwelche unglaublich maisgefüllten Empanadas zu essen, die man auch gut werfen kann. Und da erzählt er mir, der ja schon meine Anamnese aufgenommen hatte, meine Krankengeschichte als Autor, den keiner lesen will, kannte, hast du von diesem einsamen russischen Kosmonauten gehört, der in dieser Raumstation die Erde umkreist und nicht gemerkt hat, dass der Sozialismus untergegangen ist. Und dann sprachen wir darüber, ich bin wirklich nach Hause gerannt. Ich wohnte ja nicht weit. Und habe das aufgeschrieben. Und das habe ich dann in dieser großen idealistischen Art und Weise, wie ich damals war, habe ich das geschrieben und meinem Bruder wieder vorgelegt. Er meinte, das ist brillant, das ist super. Du, das liest sich wie ein Film. Geh doch mal und mach das als Film. Also ich, ja gut, dann gib mir doch mal ein Branchenbuch. Dann habe ich da reingeguckt, Filmproduktion. Ich hatte damals ein Fahrrad, darf also nicht weiter als, sagen wir mal, 5 Kilometer sein. Da war eine Flamingo-Film, Brandenburger Straße, da gehe ich jetzt hin. Bin ich hingefahren, habe es ihm auf den Tisch gelegt, wieder hier. Und am nächsten Tag riefen die mich an und sagten, wir machen das.
Zuerst ist es, glaube ich, ein Hörspiel geworden.
Danach?
Ne? Danach ist es erst das Hörspiel geworden, nach dem Film. Ja. Okay. Und der Film, ich habe den jetzt mal, ich habe ihn, glaube ich, nicht gesehen, aber ich habe ihn gegoogelt. Ist das der mit Michael Mendel und Barbara Auer?
Sind ganz das genau. Und,
wow.
Und Horwitz und Lamprecht. Und das waren für mich Götter. Es war ein unfassliches Gefühl. Und das ZDF hat diesen Film nie wiederholt, deswegen bin ich auch böse auf die.
Vielleicht kommen Sie ja jetzt auf die Idee. Irgendjemand wird es hören.
Bitte.
Und wird diesen Film wiederholen. Denn immerhin gab es dafür ja auch den Grimme-Preis 1995 für dich.
Ja, das war mir alles ein Rätsel. Denn sozusagen, ich bin von 0 auf 100. Ich kann nicht sagen, es gab keine Vorbereitung. Mhm. Also es war wirklich ein Drehbuch gedacht als Hörspiel ohne Regieanweisungen. Und wie es dazu kam, ist mir noch heute ein Rätsel.
Wunderbar. Linda Clifford hast du mitgebracht. Und mir ist ein Rätsel, warum noch niemand auf die Idee gekommen ist, den Text von I Just Wanna herunterzuschreiben. Ich kenne das Lied nicht. Und in Vorbereitung auf die Sendung habe ich mal gedacht, vielleicht ist es ja auch ein Tippfehler. I Just Wanna. Wie heißt denn der Song wirklich? Lass mich mal die Lyrics lesen. Und es gibt zwar Dutzende von Verweisen, aber immer wenn man dann auf diese Seite kommt, heißt es, nein, wenn du möchtest, schreib den Text von I Just Wanna auf. Was möchte sie denn? Möchte sie tanzen? Will sie Sex? Was will diese Frau? Was will Linda?
Ich glaube, es ist das, was man in einem irischen Longdrink hat. Man tut alles rein, weil man von allem etwas will. Und dann schmeckt es super. Also ich glaube, man kann das alles nehmen.
Und das ist, dieses Lied steht für welche Art von Erinnerung?
Eine wunderschöne Zeit. Ich musste noch nicht 20 sein, ich war aber schon älter als 18, sodass es war Disco-Time in Deutschland. Man konnte bis morgens um 5 durchtanzen und das war einfach super. Und natürlich I Just Wanna. Das wollten wir doch alle.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit dem Autor Sascha Arango und ich habe Ihnen Sanders Bolke mitgebracht mit Misdirection. So schön. Sanders Bolke, Misdirection. Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr, sitzt hier ein prominenter Gast und bringt 8 Songs aus seinem Leben mit. Und
oh, darf ich jetzt immer hier sitzen?
Jetzt kommst du auf Betriebstemperatur, ne? Jetzt wirst du frech. Das finde ich aber ganz gut.
Das ist so
ganz
schön,
so ruhig. Ganz so. Aber meine Mozartkugeln rührst du nicht an, ne?
Naja, heute nicht.
Du denkst wirklich, dass du nächsten Sonntag wieder hier sitzt.
Ja, ich war ja.
Das ist nicht der Tatort, verstehst du?
Ach so.
Das ist nicht der Tatort. Eigentlich wollte ich jetzt mal sowas neutral, journalistisches kurz sagen, falls Sie die Sendung halt zum ersten Mal hören. Die kommt halt wöchentlich und geht 2 Stunden. Und Sie können uns schreiben, hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Und Sie können auch die Sendungen der vergangenen Wochen und Monate als Podcast anhören. Die sind also nicht verloren. Sie können sich ganz viele Sendungen, die schon gelaufen sind, noch anhören als MP3-File. Und die sind verfügbar im Internet, bei iTunes, unter podcast.de und so weiter können Sie finden. Geben Sie Hörbar Rust ein. Und so sollte es eigentlich klappen. So, zurück zu dir, junger Freund. Ich habe dieses, genau, das hatten wir in der Bio schon erwähnt, es gab einen Freund von dir, der hat was eingeschickt, heimlich.
Ja.
Eine Arbeit.
Ja.
Das wird aber wahrscheinlich vor dieser Grimme-Preis-Geschichte gewesen sein, ne?
Ja, das war längere Zeit davor, da arbeitete ich mit ihm als Deutschlehrer für Ausländer in einem Spracheninstitut am Cottbusser Damm. Es war eine schöne Zeit, muss ich sagen.
Ja,
nicht gut.
Ja, und du hast was geschrieben und er wusste, dass du schreibst und er hat gedacht, super ist das und hat es ohne dein Wissen an wen geschickt?
Er hat es, glaube ich, an den Kultursenat, wer auch immer das ist, geschickt. Das war damals, das gibt es heute noch, das Stipendium für den Kultursenat. Und das hat er ohne mein Wissen getan. Er war sowieso ein Lektor und Dramaturg und selber hat er viel geschrieben und hat mich dafür begeistert und gab mir sehr viel Selbstbewusstsein, weil er mit mir an den Texten gearbeitet hat und hat die dann eingeschickt. Und dann bekam ich dieses Stipendium und das war natürlich ein enormes eine große Wohltat, weil du ja, es ist ja auch ein Akt der Wertschätzung und des Respekts, den du zum ersten Mal erfährst für deine Arbeit. Und das spornt dich an. Dieses Stipendium hat mich wirklich angespornt, weiterzuarbeiten.
Du hast ja schon immer geschrieben, aber du hast in der Rückschau gesagt, in den ersten Jahren hatte ich einfach auch gar keinen Erfolg, weil mir der Sinn oder jeglicher Sinn für Dramaturgie fehlte.
Völlig richtig. Also in den ersten Jahren habe ich ja gar nicht auf Erfolg geschrieben, weil ich gar nicht wusste, was das ist. Und wie man das erreichen kann. Als ich dann etwas älter wurde, habe ich natürlich geschrieben, um anderen vorzulesen. Und irgendwann kam natürlich, dämmerte auch diese Möglichkeit, für ein Publikum zu schreiben. Und damit verbunden natürlich auch die Notwendigkeit, gut, dann vielleicht, was war Dramaturgie jetzt? Was genau soll ich da machen?
So, und wie würdest du es denn heute beantworten? Was ist denn Dramaturgie?
Boah, vor der Frage habe ich mich gefürchtet. Ich glaube, Dramaturgie ist eine Mischung aus Erfahrung und Konzept. Also das, was du bereits begriffen hast, zum Konzept zu erarbeiten und dir als Leitlinie zu machen. Ich glaube, Dramaturgie entsteht aus der Vielzahl von Fehlern und Irrtümern, die du begehst, bis du eine bestimmte Systematik erkennst. Dramaturgie ist dieses klassische und dann was zu beantworten.
Was du ja sehr oft machst in deinen Drehbüchern, ist, dass du Sachen eher weglässt, also Reaktionen weglässt. Das wird auch, also zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, die lobt dich ja frenetisch für alles, was du tust.
Ich bin Abonnent.
Und ich hab jetzt auch mal nachgeguckt, das sind auch nicht immer dieselben Leute, die da schreiben. Also wirklich, wenn es dir mal schlecht geht, musst du dir einfach diese Kritiken durchlesen. Die sind wirklich toll. Und was viele Leute gut finden an deiner Arbeit, ist, dass du eben nicht alles auserzählst, sondern dass Situationen, die klar sind, in einem Artikel wurde zum Beispiel nochmal diese Szene beschrieben, die mir auch damals sehr gefallen hat, als ich sie gesehen habe, Kieler Tatort Borowski, er lernt seine neue Assistentin kennen, Sibel Kikeli, die treffen sich in der Kantine, Borowski kommt mit seinem Tablett, stellt es hin, er geht nochmal, steht nochmal auf und holt irgendwas, setzt sich wieder hin und sieht, dass sie an seinem von seinem Tellerchen ist sozusagen.
Genau,
ja?
Genau.
Willst du die Geschichte weitererzählen, diesen Einfall? Es ist ja ganz schlicht, es ist nur eine Randnotiz, aber sie ist wunderbar.
Ich muss jetzt natürlich etwas Furchtbares gestehen. Das ist ja nicht meine Idee, so eine Geschichte, die ich schon viele Jahre für diesen Augenblick in mir aufbewahrt hatte. Die hatte mir jemand erzählt. Da war es eine Mensa-Geschichte. Also da war es auch noch ein Farbiger, ein Schwarzer, der... Also da kommt einer mit seinem Essen zurück zum Tisch und sieht, wie ein Schwarzer an seinem Tisch sitzt und sein Essen isst. Und was macht er, weil er so ein guter Mensch ist? Er setzt sich dazu, zieht den Teller halb rüber und isst auch von der anderen Seite. Der andere schaut ihn kurz an, steht auf, holt einen Kaffee, stellt ihn hin, verabschiedet sich und geht. Und dann sieht eben jener Erste sein Essen unangerührt am Nachbartisch stehen. Er hatte sozusagen vom Teller des Schwarzen gegessen und das habe ich sozusagen hier...
Gut, und das war einfach eine gute Szene, denn es ist nicht so gewesen, dass dieser Dialog, der so antizipierbar wäre, hey, was machen Sie, das ist doch mein Teller, oh, das wusste ich nicht, stimmt, da drüben steht ja mein Tablett, Kunst ist, und dann wäre es kaputt. So,
ja,
also das heißt, es war eine kleine, liebenswerte Pointe und die stand da und man hat dem Zuschauer zugemutet und zugetraut, von selbst draufzukommen und es selbst zu verstehen, ohne dass es totgequatscht wurde. Das ist eine Kunst, die du offenbar wirklich beherrschst und es ist oft so, dass bei den Drehbüchern, die du schreibst, für Krimis bevorzugt natürlich, da passt es dann auch, dass der Zuschauer ziemlich schnell eingeweiht wird, wer denn der Täter ist. Das heißt, du holst ihn auf deine Seite und traust ihm auch zu und auch deiner eigenen Fähigkeit, das Buch so spannend, die Geschichte, die Dramaturgie so spannend zu weben, dass man nicht enttäuscht ist und dass es nicht langweilig wird, sondern dass dann vielleicht die Spannung sogar wächst.
Ja, das ist in der Tat sozusagen mein Konzept, was ich eigentlich immer wieder verfolge, weil ich glaube, das ist die beste Art für mich persönlich zu schreiben. Das setzt voraus, dass du einen Pakt mit dem Zuschauer eingehst und du ihm sagst, ich erzähle dir jetzt erst einmal alles und du wirst dennoch nicht wissen, wie der Fortgang der Geschichte ist, weil wir die Spannung ganz nach vorne richten. Das heißt, es geht nicht um den geheimen Vorfall, der in der Vergangenheit liegt, sondern um etwas, das geschehen wird, das in der Zukunft liegt.
Mhm.
Und je Auch wenn du alles noch so viel weißt, lieber Zuschauer, kannst du doch nicht vorhersehen, was jetzt passiert.
Wird, ja.
Und diese Dramaturgie habe ich immer auch für mich persönlich als die spannendste angesehen.
So verbringst du auch deine Tage, ne? Man sagt auch, dass du morgens oft gar nicht weißt, was abends passiert.
Woher soll ich?
Ach. Glenn Campbell hast du mitgebracht. Wichita Lineman.
Ja, das ist eine Musik, die ich eigentlich sehr selten gehört habe, also so Country und so amerikanische Sachen. Der hat mich von Anfang an verzaubert und dieses Lied suggeriert eine Einsamkeit und eine Männlichkeit und eine Kraft damals, die ich sozusagen nie vergessen habe. Ich wollte selber der Wichita Lineman sein, der alleine im Sattel oder im Auto an seinem Pickup sitzt und einsam durch die schneeverschneite Prärie fährt und so weiter. Das war
eine schneeverschneite Prärie.
Sorry.
Sag bloß nicht Drehbuchautor.
Sorry.
Gut, dann hören wir uns dieses Stück Musik gewordener Männlichkeit mal an. I am a lineman for the county. Wichita Lineman, haben Sie ihn gesehen? Haben Sie ihn schon gegoogelt? Sascha Arango, der auf einem schneeverwehten Pferd durch die Prärie.
Wichita, ja, genau.
Reitet, keine Ahnung. Du bist ja wirklich viel rumgekommen. Sieht man mal von den Stippvisiten mit deiner Schwester in Kolumbien ab. Du hast tatsächlich eine Zeit lang in Kolumbien gelebt.
Als Cowboy.
Ach komm.
Auf jeden Fall Viehtrieb.
Ach.
Über große Entfernungen. Nicht im Schnee. Das El Tolima, die Hochebene.
Nicht in dem Schnee.
Nicht im Schnee. Aber nicht in dem Schnee. Aber das war, glaube ich, die beglückendste Zeit meines Lebens.
Escobar wurde übrigens an deinem Geburtstag erschossen. Also nicht, als du zur Welt kamst, aber an einem Dings hier. Wie
viel? Ich habe Escobar die Hand geschüttelt.
Ja, weiß ich gar nicht, ob ich mich damit. Wenn das stimmt, erzähl's ruhig.
Wir waren in einer Diskothek in Bogotá, als plötzlich die Türen aufgingen, die Militärpolizei reinkam. Die Militärpolizei, danach die Leibwächter und dann kam er. Und man sagte, damas y caballeros, considérense huéspedes de Don Pablo Escobar. Also betrachten Sie sich als Gäste von Don Pablo Escobar.
Nein.
Und dann wurde die zugemacht und dann haben alle gefeiert und getrunken. Und dann irgendwann verabschiedete sich wieder. Die Militärpolizei machte einen Cordon und er ging heraus und alles war bezahlt. Und auf Wiedersehen, Don Escobar. Das war's.
Das ist jetzt keine erfundene Geschichte.
Das ist jeder, der in Kolumbien 2 Wochen gewohnt hat, weiß, dass solche Geschichten dort immer wieder passierten. Die Militärpolizei, die ihn beschützte, das weiß jeder Kolumbianer.
Das ich bin erschüttert.
Ja, ich war auch erschüttert. Aber wir haben gegessen und getrunken auf seine Rechnung.
Mhm. Naja, gut. Es gibt ja immer mehr Menschen ohne Prinzipien. Wie kamen wir denn da jetzt überhaupt drauf? Ja, ich war 20. Also ein paar Jahre in Kolumbien. Wie lange hast du da gelebt?
Immer so mit Unterbrechungen, so erstmal 1,5 Jahre und dann wieder 1,5 Jahre und so bis zum Tod unseres Vaters. Da war ich 26, das war 86.
Hast du mit ihm dort gelebt?
Nein, er hat sich immer geweigert zurückzugehen wegen der Gewalt und wegen vieler schlechter Erinnerungen, die er hatte. Mein Vater oder unser Vater kehrte immer nur zurück, um jemanden zu begraben. Seine Mutter, sein Vater, seine Schwester und schließlich machte ich mich mit seiner Asche auf den Weg. Und hab die in Calarcán, dem kleinen Dorf, wo er geboren ist und seine Mutter liegt und seine Schwestern, hab ihn dort begraben.
War das schwer für dich oder warst du im Frieden mit der Situation?
Es war unendlich wichtig für mich, weil das sozusagen der Beginn des Erwachsenwerdens sein, denn ich fühlte mich jetzt allein, auch eine Form von Respekt für ihn. Ich glaube, das hätte ihn glücklich gemacht, es wäre sein Wille gewesen und es war ein sehr wichtiges Erlebnis für mich.
Und du hast aber auch eine Zeit lang in den USA gelebt, in Neuengland.
Ja, ich bin dort, wir sind hingezogen, ich habe Sherry getroffen, eine Regisseurin.
Wo hast du Sherry getroffen?
Sherry in einer Jury-Sitzung hier irgendwo in Berlin. Und ich fand sie sozusagen sofort sehr, sehr interessant und wir kamen ins Gespräch und bla bla. So kamen wir dazu, dass wir dann ungefähr 3 Monate später in München wohnten und dann beschlossen, in die USA zu gehen.
Aber nicht
wo wir geheiratet haben.
Warte mal, ist
Sherry
das?
Sherry Horman. Ja.
So schließt sich der Kreis. Wie abgefahren
ist
das?
Sie hatte damals ein Kind von Dominik Graf, das wir mitgenommen haben, Lena, die eine wunderbare, tolle, schöne Frau geworden ist. Und wir haben ein Haus in Neuengland gekauft und haben dann da auch geheiratet.
Jetzt ist sie verheiratet mit Michael Ballhaus.
Das ist wahr.
Wie lange ist das denn her mit euch, wenn ich das noch fragen darf?
Es endete mit einem Unfall, wie so bei mir manches endet. Ich kriegte einen Baum auf den Kopf und das war 98.
Das mit dem Unfall wusste ich, dass das zum Ende der Ehe geführt hat, wusste ich nicht. Aber tatsächlich ist das ein Unfall gewesen, der dein Leben komplett verändert hat. Denn du hast du auch im Koma gelegen?
Ja, nicht so schwer wie Michael Schumacher, aber sozusagen die gleichen Symptome, eben schwächer und mit glücklichem Ausgang. Ich hoffe das auch für ihn.
Wie lange hast du im Koma gelegen?
Das weiß ich nicht. Das ist mir alles berichtet worden.
Ich
glaube nicht länger als eine Woche oder zwei. Ich muss so in so einem Zwischending gelebt haben, denn ich kam nicht wirklich zurück. Ich war bei Bewusstsein, aber ohne jede Form von Ansprechbarkeit. Ich weiß es nicht so genau. Ich kann mich nur erinnern, dass ich die Säge abgestellt habe und dass dann die Tür aufging und mein Bruder reinkam und meine Mutter. Was dazwischen lag, das weiß ich nicht mehr. Da müssen 4 Wochen gelegen haben.
Und wie fanden Sie dich vor? Als jemand, der aus dem Koma aufgewacht ist, jemand, der sich an die letzten 4 Wochen nicht erinnern konnte. Aber war etwas gebrochen an dir? War dein Gedächtnis weg? Was waren die Symptome?
Ja, es war einiges gebrochen an mir, besonders eben der Kopf, also der Schädel. Das hat mir das Leben gerettet. Der Schädelbasisbruch und das Blut aus dem Ohr war ein Zeichen für meine Frau, die damals in den Wald kam und mich dort so vorgefunden hat, den Hubschrauber zu rufen. Das hat mich gerettet. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es das schönste, das beste Erlebnis meines Lebens war, dieser Unfall. Also etwas Besseres konnte mir nicht passieren.
Als Folge dieses Unfalls leidest du ja unter Epilepsie.
Ja, ich habe aber schon genug Jahre keinen Anfall mehr gehabt.
Wie lange ist das jetzt her? Also sagt man dann so, ist man dann 5 Jahre beschwerdefrei? Oder,
ja,
oder?
Ich bin über 5 Jahre beschwerdefrei. Deswegen fahre ich auch wieder Auto. Ist wichtig. Also ich nehme auch keine Medikamente mehr. Die habe ich einfach abgesetzt. Aber es war mir natürlich unheimlich wichtig, darüber zu schreiben. Deswegen habe ich das im Tatort aufgesetzt.
Stimmt, Sibel Kili. Wie heißt die nochmal in ihrer Rolle?
Sarah Brandt.
Sarah Brandt, genau. Ja. Die leidet ja auch unter epileptischen Anfällen. Hat dieser Unfall darüber hinaus irgendetwas verändert in der Sicht auf die Dinge, dass du, keine Ahnung, dass du dich engagierst in Altenheimen oder dass du irgendetwas tust, um aufmerksam zu machen auf Krankheit oder sowas?
Ja, also einmal, weil klar, die Epilepsie war Anlass genug, sozusagen darüber zu schreiben und das zu schildern und zu versuchen, die Tabuisierung und Stigmatisierung abzubauen. Und dann habe ich mir natürlich noch einen Organspendeausweis zugelegt. Das war sozusagen ganz klar, ging das auch daraus hervor, auch aus dem Unfall, dass man sozusagen in diesem Fall viel bewusster herangeht. Und dann habe ich mir den im Internet besorgt und trage den bei mir.
Wer es nicht weiß, tatsächlich, ich glaube, es ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Man kann ganz einfach eingeben in jede Suchmaschine, Organspendeausweis, den kann man sich ausdrucken. Es reicht völlig, ihn dabei zu haben. Man kann da ankreuzen, was man spenden möchte, was man nicht spenden möchte, dass man nicht spenden möchte. Aber wichtig ist, dass Sie den haben. Sie können den auch in Apotheken oft bekommen und so weiter. Für dich war das sozusagen also so ein Umdenken. Du weißt schon, dass die Zahl der Organspender rapide runtergeht oder runtergegangen ist.
Ja, natürlich. Das war infolge dieses doch bedauerlichen Missbrauchs und der Verschiebung der Zahlen. Aber das sollte doch eigentlich nicht dazu führen, dass wir aufhören, das zu tun, was richtig ist. Also für mich wäre das bedrückend zu wissen, irgendwann muss ich gehen und da nehme ich alles mit und vielleicht kann ein anderer damit leben. Also für mich wäre das eine große Freude, das zu wissen.
Und es ist zwar nicht das stechendste Argument, aber je mehr Menschen Organe spenden, desto weniger wird es nötig sein, damit rumzumauscheln. Weil wenn das selbstverständlicher wird, dann...
Nun, ich meine, da ist ja auch der Gedanke dabei, dass eines Tages ich der sein könnte, der sie braucht. Oder mein Sohn oder wer auch immer. Insofern ist es natürlich eine Sache, die sehr viel mit Selbstbetrachtung zu tun hat.
Charlie Parker hast du mitgebracht. Embraceable You.
Yes. Jetzt sind wir sozusagen in der sophistizierten Form des Jazz angekommen, wo ich sozusagen mit 35 landete. Viel auch durch Leute, die mir was beigebracht haben und durch Musizieren mit anderen. Ich habe so lange Gitarre gespielt, aber natürlich niemals auf diesem Niveau.
Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Autor Sascha Arango. Vor Ihnen liegt die letzte halbe Stunde der Hörbar und ich habe Prince mitgebracht, The Question of You, weil der Song doch sehr sexy ist. Was? können so Plattitüden kommen. Ach, immer wieder schön, Prinz. The Question of You, Radio 1, die Hörbarust, heute mit Sascha Arango. Und du sitzt jetzt, also nicht jetzt gerade, aber wie man so sagt, jetzt gerade, wenn du also morgens um 5 aufstehst und über eure nebligen Brandenburger Felder gehst in Tremsdorf und dich dann an den Schreibtisch setzt, am letzten Tomala-Wuttke-Tatort-Drehbuch. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Mit viel Freude, weil ich irgendwie die Chance habe, was diesen großen den Aufstiegsknaller für die beiden zu schreiben. Und B, weil ich das immer gerne mal machen wollte für die beiden Arbeiten. Ich habe natürlich Wuttke als Arturo Uy gesehen, wo man nicht mehr hinzufügen muss. Simone Tomala habe ich auf der Bühne noch nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, mir fällt dafür was ein.
Ich dachte, du überbrückst, du sprichst deine Sätze sehr schnell zu Ende und dann ist da auch, kommt dann auch nichts mehr danach.
Das ist eine seltsame Angewohnheit, das ist mir auch schon aufgefallen, in der Tat, das ist mir aufgefallen, das ist so eine innere, hier ist die Szene zu Ende, Schnitt, Cut, Next, das ist in der Tat so eine seltsame Diktion, die ich mir angewöhnt habe.
Für die ich dich ja vorhin sogar noch gelobt habe,
dass du
Sachen einfach ganz genau weglassen, nur ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, weil ich noch einen Schluck Kaffee genommen habe. Ich wollte über diese Wuttke Tomala, also ich habe mich an die beiden als Duo auch gewöhnt, ich finde die Kombination sehr kühn oder ich fand sie sehr kühn, als man die beiden zusammengesetzt hat. Und Wuttke ist natürlich auch, ich hoffe so, dass der mal hierher kommt. Wir wollten ihn im letzten Jahr mal einladen, da hatte der gerade so viel um die Ohren und dann ist er auch noch krank geworden und so. Der muss unbedingt mal kommen. Der ist ja auch, der entspricht ja so gar nicht auf den ersten Blick diesem Prototyp des Typen, der alle umhaut, aber er haut alle um. Ich kenne irgendwie niemanden, der von ihm nicht begeistert ist, so oder so.
Meinst du jetzt die Frauen oder meinst du jetzt einfach alle?
Die Männer sagen cooler Typ und die Frauen sagen...
Das stimmt.
Oh Gott, ja.
Das würde man sich wünschen, dass jemand, der so einen Schlag bei Frauen hat, wenn wir so einen Schlag bei Frauen hätten und dann kommt der Mann auch noch und sagt zu mir, ich wäre ein cooler Typ. Nee, das stimmt. Also der hat eine wirkliche Begabung dafür. Und in den Buchgesprächen erlebe ich ihn dann eben, wir haben ja nur eins geführt bisher, ungeheuer diszipliniert, klug und vorausschauend.
Na guck mal. Und für die beiden ist jetzt aber Schluss. Also du schreibst ihre letzte Geschichte und dann ist vorbei. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass der MDR ja so eine Art, nicht Preis ausschreiben, aber schon so eine Art offenen Wettbewerb ausruft und Produzenten ermutigt, doch mal Anregungen zu schicken. Ich finde das gut. Ich finde nicht, dass das ein Zeichen von Schwäche ist. Ich finde, dass das eine sehr, sehr innovative Art ist, mit so einer Idee mal umzugehen.
Eine perfide Methode ist das.
Warum perfide?
Das ist natürlich das Festival der guten Ideen, was dann losgeht und du musst nichts anderes tun, als dich zurückzulehnen und vor dir sozusagen das Narrenvolk auftanzen zu lassen, die besten Autoren hochbezahlt sich den Arsch aufreißen, um irgendeine tolle Idee zu haben und du kannst dann sagen, ja, nein, es ist Gladiator live. Es ist
super und dann kannst du vor allen Dingen, wie in so einem Trichter, diese ganzen Ideen sammeln und sie dann leicht verfremden lassen und dann als deine Ideen verkaufen, weil man kann ja Ideen an sich nicht schützen.
Wehe.
Also ich habe mich da auch eingemischt, muss ich sagen. Ich habe erstmal geguckt, wer ist denn da im MDR der Programmdirektor, weil ich ihm ganz kühn, der hat auch nie geantwortet, der hat nie zurückgeschrieben. Er denkt wahrscheinlich, wer ist denn diese Irre? Geschrieben, hallo, guten Tag, wir kennen uns nicht, ich will mich mal ganz kurz einmischen. Ich hatte nämlich die super Idee für ihr neues Team, für ihr neues Ermittlerteam. Und dann habe ich erstmal ein paar Sätze geschrieben, warum ich das so toll finde und so innovativ und so. Und habe dann die Katze aus dem Sack gelassen und dann gesagt, um wen es sich handelt in meiner Wunschvorstellung. Und zwar ist es die Kombination aus Corinna Harfuch und Fritzi Haberland.
Wow.
Sei ruhig ganz ehrlich.
Ich bin ganz ehrlich.
Du bist, ja, nee, dann muss da jetzt aber was kommen, dann muss jetzt irgendwas sagen. Also du kannst ja sagen, Bettina, du bist wirklich naiv. Was glaubst du denn, die beiden würden nicht harmonieren oder die machen doch kein Frauenteam oder...
Das ist, weil das absolut nicht stimmt. Das ist eine gute Idee. Entschuldige bitte, dass ich jetzt einfach nur sage, ja, du hast recht. Mit Corinna habe ich 6 Filme hintereinander, also gemacht.
Eva die ganze Blond Eva habt Blond. Ihr gemacht
und ich weiß genau, wie sie sozusagen, wie sie drauf ist. Und die Haberland, die kenne ich nicht so gut, aber ich weiß, wie sie spielt und ich weiß, dass die beiden sich vertragen können. Es wäre natürlich der Albtraum der Frauenquote bei 150%, nur noch Frauen, Frauen in den Sendern, Frauen auf der Bühne, Frauen überall. Gut, dann bleibt uns ja noch die Rolle der Verbrecher.
Weißt du, was mir noch, ja, mir ist das neulich wieder durch den Kopf gegangen, als ich dachte, was könnten denn da für Gegenargumente kommen? Also beide sind auch im Osten Deutschlands aufgewachsen und sind unterschiedlich genug. Und dann fiel mir ein, oh, es gab doch vor Jahren mal, als es plötzlich mehr weibliche Ermittler gab, wurde das ja so, als wäre das an sich ein legitimes Thema, zu sagen, schon wieder eine Kommissarin, wo ich so dachte, okay, Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, schon wieder ein Kommissar. Also es muss einfach, in dem Punkt muss es selbstverständlich sein, dass man sich darüber nicht aufregt. Und wenn es mal irgendwann 50-50 ist, dann ist es halt so. Es gibt ja auch reine Männerteams. Warum sollte es nicht ein reines Frauenteam geben? Und die beiden können das gut abdecken, weil die auch einen super Humor haben, beide. Und weil sie beide auch sehr ernsthaft sein können.
Ja, natürlich. Also das ist ja also untertrieben. Also abdecken, die können das mehr als abdecken, diese ganze Sache. Natürlich ist heute, ich hab einen großen Genuss dabei gehabt, als Frau, also für eine Frau zu schreiben. Also es gibt da, glaube ich, heute in Deutschland zumindest diese Beschränkung nicht mehr, was die Quote anbetrifft.
Es können, wie gesagt, ich will damit ja nicht sagen, dass man Kommissarinnen oder Ermittlerinnen nicht kritisieren darf, aber ich glaube, dieses zu viel an, das geht in die falsche Richtung. Also es gibt gute Schauspielerinnen und schlechte und gute Drehbuchautoren und Autorinnen und schlechte. Also, Herr Jacobi, mein Vorschlag, Fritzi Haberland und Corinna Harfouch. Mal sehen. Und du würdest dann das erste Buch schreiben. Das würde ich dir dann sozusagen so zulotsen.
Oh, du bringst mich hier in eine große Verlegenheit. Aber ich würde jetzt erstmal auf keinen Fall Nein sagen, weil ich natürlich für solche Sachen immer zu haben bin. Die Frage ist natürlich hier auch, welches Format wird das sein? Also es ist, man sucht ja inzwischen auch nach neuen Wegen. Und die Inflation, von der du eben gesprochen hast, das zu viel ist ja, wir haben wahnsinnig viel Ermittler sozusagen. Es hat sich fast ausermittelt, die Republik. Jedes Verbrechen ist bereits ermittelt, bevor es begangen wird. Also wir haben eine enorme Menge. Und ich werde oft von Freunden aus dem Ausland gefragt, wie kann es sein, dass die Deutschen sich so für Mord, Totschlag und Gewalt interessieren am Sonntagabend?
Und was antwortest du denen?
Es ist irgendwie in uns drin. Ich selber gehöre auch zu denen. Also während andere Nationen Fußball verrückt sind, ja, was wir ja auch ein bisschen sind, so ist doch Mord und Totschlag ab 20.15 Uhr am Sonntag sozusagen Familientradition.
Ja, dann sag mir doch mal, was diese ganzen tollen Skandinavier so machen. Die Filme, die wir hier sehen, sind ja auch Mord und Totschlag. Und was man bei ihnen könnte man noch zugute halten, dass sie beim Casting mutiger sind. Also dass da auch tatsächlich oft Figuren mit Gesichtern erscheinen, mit Speckrollen über der Hüfte und gelebten und nicht endlos wunderschön ausgeleuchteten Beauty Faces, sondern das sind so Charaktere. Da sind die uns voraus. Aber ist doch auch viel Sex and Crime.
Ja, also ich meine, wir wollen ja jetzt nicht die alte Platte auflegen. Warum machen wir kein gutes Fernsehen,
nee,
weil das nicht
nein,
stimmt?
Nein, nein, nein.
Wir machen super Filme und wir haben alles, was die anderen auch haben. Ich glaube, dass es einen Unterschied gibt, vielleicht zu den Dänen. A, die sind in der Minderheit und machen trotzdem viele bemerkenswerte Produktionen. Und B, die Konsequenz, mit der sie Dinge tun. Da können wir viel von lernen. Also, um den Satz hier nicht abzubrechen dich hängen zu lassen. Die Konsequenz, mit der zum Beispiel die künstlerische Verantwortung den Künstlern überlassen wird, andere Dinge oder wie ein Format über 8 oder 10 Folgen konsequent
super
ausentwickelt wird.
Lund?
Ja.
Lund,
ja,
Kommissarin Lund, Mann.
Also das sind solche Sachen und wir müssen alle sagen, sozusagen die tiefsten Wunden, die uns in der Nachkriegszeit geschlagen wurden, ist ja zum Beispiel, dass man Dominik Graf Meisterwerk und Basedows Meisterwerk im Angesicht des Verbrechens auf 23 Uhr legte. Da wollte ich meine Steuergelder zurückhaben. Mhm. Das war der Moment, wo ich, das darf nicht entschieden werden von irgendwelchen Quotenleuten. Mhm. Und da sind uns die Dänen, glaube ich, voraus, weil they give it just a give a shit.
Oh mein Gott.
Yeah, they give it
das
shit.
Das ist geil, wenn du das so sagst. So, uns steht ein letzter Gesprächspart bevor. Aber jetzt hören wir erstmal Manfred Krug, Wenn ich dich sehe.
Ja, schön.
Wen siehst du denn vor deinem inneren Auge, wenn du diesen Song hörst?
Manfred Krug, denn der war eine Entdeckung. Ich wohnte allein und da kommt der aus dem Osten zu uns hier rübergerudert und fängt an zu singen und singt irre gut. Und ich denke, was zum Teufel ist das denn? Das ist ja fantastisch. Es war nach Hilde J. Knef und so ein paar bei uns so aus der Vorsteinzeit der Erste, der in Deutsch singt und ich habe das angenommen. Ich fand das großartig. Ich bin ein Manfred Krug-Fan geblieben.
Wenn ich dich sehe, dann werd ich froh.
So, Manfred Krug, Wenn ich dich sehe. Zu Gast ist heute Sascha Arango, Drehbuchautor. Das haben wir geklärt. Viele, viele Filme gehen auf sein Konto, Filmdrehbücher. Und jetzt dein erster Roman. Und das Erste, was ich dachte, bevor ich in das Buch guckte, war, ist ja interessant, dass es den Titel noch nicht gegeben hat. Also, dass der nicht schon belegt war. Die Wahrheit und andere Lügen. Da hat man das Gefühl, klingt jetzt schon so wie so ein Klassiker.
Ein Glücksfall.
Wirklich?
Ja, ich hätte das selber nicht für möglich gehalten. Ich habe sehr oft und sehr lange mit meinem Lektor darüber sinniert Und dann kam das und wir sind dann losgerannt und haben es gegoogelt und es war nicht da. Also es war noch nicht geschützt. Toll.
Wenn es dir nichts ausmacht, stell uns doch die Figuren oder die Hauptfiguren dieses Romans mal vor. Das sage ich natürlich auch. Der Hörer wird es gleich erfahren. Also da ist erstmal...
Bitte zwing mich nicht dazu, zu viel zu verraten.
Ne? Nein, aber gut, es geht um Henry.
Der heißt Henry, also ganz deutsch ausgesprochen, wie Henry Hübchen. Mhm. Und überhaupt sind wir alle deutsch ausgesprochen. Ich habe trotzdem so einen Namen genannt, den man überall aussprechen kann.
Du hast dich damit sowieso sehr bedeckt gehalten. Also es gelingt niemandem, diese Geschichte irgendwie geografisch einzuordnen. Also es ist irgendwie in Meeresnähe. Es könnte in England sein, es könnte an der Nordsee sein. Die Namen sind, genau, es gibt Martha, aber die könnte auch Martha sein. Es gibt Betty,
ja,
die scharfe Geliebte,
Name,
die eigentlich wie ein roter Blond. Faden durch dieses...
Wunderschön.
Ja, schlau eigentlich auch.
Schlau.
Betty ist schon echt ein scharfer...
Bisschen verdorben.
Ja...
Nicht mehr als normal.
Nein. So, Henry ist verheiratet, allerdings nicht mit Betty, sondern eben mit...
Natürlich nicht. Nein, er ist mit seiner Frau verheiratet.
Ja. Mit Martha.
Eine wunderbare Frau. Martha, die ist ein wenig autistisch, aber ansonsten ist sie eine ganz wundervolle Frau und er kümmert sich mit großer Liebe und Hingabe um sie, um dann zu den anderen Frauen zu gehen.
So seid ihr. Ist es denn zu viel verraten, wenn ich jetzt sage...
Nein.
Ach, natürlich kann man das sagen. Das erfährt man doch ganz früh. Sie, ich verrate es jetzt, ist egal. Sie schreibt nämlich eigentlich die Erfolgsromane, möchte aber nicht in Erscheinung treten. Sie ist eine relativ schüchterne Frau, zurückgezogen. Und irgendwann haben die beiden mal dieses Agreement abgeschlossen, dass er derjenige ist, der für den Autor gehalten wird und er im Rampenlicht steht und er den ganzen Erfolg einbringt.
Halt. Er soll die Drecksarbeit mit dem Ruhm machen. Er soll den verdammten Ruhm und das ganze andere Zeug verwalten. Sie möchte nur arbeiten.
So läuft es auch ganz gut symbiotisch eigentlich.
Mhm. Ein guter Job.
So, und jetzt, ja genau, den Rest müssen Sie dann, würde ich jetzt mal sagen, steigen wir aus oder willst du noch was preisgeben?
Ich glaube, was vielleicht hier ganz wichtig ist, weil es ja auch dem Titel entspricht, dass sozusagen in jeder Beziehung zwischen Mann und Frau ja sozusagen immer ein Gleichgewicht von Wahrheit und Lüge existiert. Es kann nie die absolute Wahrheit geben. Und
dazu wäre erstmal zu klären, ob es die überhaupt gibt, unabhängig von Mann und Frau. Gibt es denn die absolute Wahrheit?
Na, es gibt doch die Annäherung daran. Das denke ich schon, ja. Das glaube ich schon. Wahrheit ist sozusagen ein weites Gebiet, in deren Mittelpunkt vielleicht die absolute Wahrheit ist, so wie der absolute Nullpunkt, der niemals erreicht werden kann oder nicht erreicht wird auf der Welt, sondern erst im Universum. Aber ich glaube schon, dass Wahrheit ist so ein weites Gebiet mit einem großen, breiten Streifen. Ja, den man kann sehr früh in dieses Land der Wahrheit eintreten, um noch lange zu wandern bis zum Kern dieser Wahrheit. So sehe ich das. Und Henry ist sozusagen für mich so die Sinngestalt des Mannes, der nach außen lebt und nach innen handelt oder denkt, der in zwei verschiedenen Welten lebt.
Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt und ich mache das jetzt auch wirklich nicht, weil du mir sympathisch bist. Ich kann dieses Buch nur empfehlen. Die Wahrheit und andere Lügen erschien bei Bertelsmann, Random House. Es hat mir jedenfalls großen Spaß gemacht. Mit meiner Freundin Conny hatte ich so eine Art Lesebattle. Wir haben versucht, also eigentlich ist es bei diesen Büchern ja so ein paradoxes Gefühl. Man will nicht aufhören, man möchte aber auch nicht sehen, dass es immer weniger wird. Man möchte sich diese Seiten am liebsten einteilen. Mir hat es jedenfalls wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und es wird auch wahrscheinlich verfilmt, ne?
Das ist noch nicht, steht noch nicht fest. Da warten wir noch ab, wie sich das im Ausland verkauft, denn das ist sehr gut im Ausland aufgenommen worden, weil sozusagen diese Nichtverortung, die geografische, sprachliche und zeitliche Nichtverortung hat dazu geführt, dass es eben in ganz Europa sich gut verkauft.
Sehr schön. Das ist ja auch irgendwie sowas wie ein guter letzter Satz, wobei wir einfach jetzt mal drei Bücher verlosen. Die haben wir noch nicht hier, aber das wird auch dein Verlag machen.
Kann ich mitspielen?
Das wird dein Verlag machen. Ha?
Natürlich.
So, dann müssen wir uns schnell eine Frage überlegen. Und in der Zeit, in der ich das tue, kannst du dir schon mal die Geschichte erzählen zu Maria Dolores Pradera.
Pradera.
El Rosario.
El Rosario de mi madre.
Es sind mal was Borongisa.
El Rosario mi Madre ist der Rosenkranz, also jener Rosenkranz der Mutter sozusagen. Und auch hier handelt es sich um eine Geschichte von vergifteter Liebe und gib mir zurück, was mein war.
Noch ein Satz.
Du hast mein Andenken geschändet, du hast die Ehre meiner Mutter besudelt, gib mir ihren Rosenkranz zurück.
Und noch ein Satz, bitte.
Du Mann, du nie wert warst meiner Liebe, ich verfluche dich, du sollst in der Hölle brennen.
Gut, dann lautet die Frage, die Sie möglichst richtig beantworten. Also, du hast einen Borowski-Tatort geschrieben, du hast ja mehrere geschrieben, aber einen, in dem Lars Eidinger eine große Rolle spielt. Das war ein wunderbarer Film. Wie hieß dieser Tatort? Schicken Sie uns bitte die richtige Lösung an hörbar@radio1.de und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück das Buch Die Wahrheit und andere Lügen. Schreiben Sie bitte Ihre Telefonnummer und Adresse auch gleich auf, damit wir Ihnen das Buch zukommen lassen können, so Sie den Glück haben. So, danke, dass du den Song schon so toll anmoderiert hast. Ich habe überhaupt nicht zugehört. Rosenkranz habe ich verstanden.
Ja, El Rosario.
Genau. El Rosario, gut. Mhm. Ja, danke, Sascha Arango. Danke
es
für deine,
war mir ein Vergnügen, wirklich.
Deine Geschichten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.